Die Schola Cantorum Basiliensis, geleitet von Erno Seifritz, mit dem Kyrie für 8 Stimmen und 2 Generalbässe aus der Missa Super Delectus Meus von Michael Graf. Der war einst amtierender Klosterkomponist in Weingarten, geboren aber ist er in Bad Neustadt an der Saale in der Bayerischen Rhön. Und eben dort steht eines der avanciertesten Netzbauwerke Deutschlands, das Rhön-Klinikum nämlich, dessen elegant über Holzstützen gespanntes netzartiges Glasdach ein Werk von Werner Sobeck ist. Der hat an der Universität Stuttgart einst die Professur von Frei Otto übernommen, war also dessen Nachfolger. Mittlerweile, nach der Gründung des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren, steht er ebenbürtig neben seinem Vorgänger und leitet eines der innovativsten Architektur- und Ingenieurbüros weltweit, eben das Büro Werner Sobeck. Guten Morgen, Herr Sobeck.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Können Sie uns so eine Netzkonstruktion wie die des Rhön-Klinikums mal fachmännisch beschreiben?
Ich mache das ganz einfach. So eine Netzkonstruktion hat sehr viel zu tun mit einem Fischernetz. Das heißt, man hat zueinander parallel verlaufende, jetzt nicht Fäden, sondern Stahlseile, typischerweise mit Durchmesser von 4 bis 8 Millimetern. Und dort, wo sich diese Stahlseile kreuzen, weil das ja ein störrisches Gebilde ist, werden sie nicht wie bei einem Fischernetz verknotet, sondern sie werden mit speziell angefertigten, typischerweise geschmiedeten Klemmen miteinander verbunden. Wenn man dieses Netz jetzt herstellen möchte, was man ja sinnvollerweise in der Ebene macht, dann ist es am einfachsten, wenn alle Seile parallel sind und sich rechtwinklig kreuzen. Wenn man jetzt dieses Gebilde nimmt und möchte daraus etwas Dreidimensionales machen, dann bedeutet das, dass die ursprünglich quadratischen Maschen in Rauten übergehen. So wie Sie das auch bei einem gehäkelten Einkaufsnetz beispielsweise bemerken, wenn Sie dort beispielsweise einen Kinderball hineintun, dann schmiegt er sich das Netz perfekt dem Kinderball an, aber alle Maschen sind rautenförmig. Und so ist es natürlich auch beispielsweise bei dem Seilnetz in der Rhön-Klinik. Das ist herstellungstechnisch für das Netz der einfachste Weg. Wenn man das Ganze jetzt aber, nachdem es mal so eine dreidimensionale Form angenommen hat, mit einer wasserdichten, winddichten Einhausung belegen will, dann hat man das Problem, dass man eine unglaublich komplizierte Geometrie vor sich hat. Das ist die Neuigkeit am Rhön-Klinikum. Anstatt 24.000 Maschen mit einer unterschiedlichen Geometrie, mit 24.000 unterschiedlichen Elementen zu belegen, haben wir damals, das war ja die Zeit vor den robotischen Fertigungsmethoden, gesagt, wir entwickeln ein einziges Element, eine Glasschindel und ein relativ raffiniertes Befestigungselement und belegen dann das ganze Glas mit 24.000 identischen Schindeln.
Die einander überlappen dann zum Beispiel?
Die einander überlappen, ja. Und die untereinander einen gewissen Abstand haben, sodass frische Luft eindringen kann, aber natürlich kein Regen.
Jetzt haben Sie schon beschrieben, wie kompliziert das ist, das zu bauen. Also es gibt sicherlich auch Dinge daran, die leichter sind im Vergleich zum konventionellen Bau. Aber was gewinnt man eigentlich dadurch, wenn man jetzt, wir denken ja Decken eigentlich immer noch so geschlossen und die Wände auch. Was gewinnt man eigentlich dadurch, wenn man es mit so einer, ja flexibel ist die ja nicht wirklich, aber ja doch flexibler als ein Steinbau mit so einer Konstruktion versieht?
Die hat schon deutlich größere Verformungen, sagt der Fachmann, ne? Und diese Verformungen sind umso größer, je flacher das Seilnetz wird. Das heißt, je aufgeregter die Silhouette wird, je größer der Abstand zwischen hohen Punkten und tiefen Punkten wird, desto geringer sind die Verformungen. Aber bei einem Stützenabstand wie in der Rhön-Klinik von 20 bis 30 Meter kann bei einem schweren Schneefall sich das Dach auch schon mal um 10 bis 20 Zentimeter nach unten durchbiegen. Das möchte man natürlich in einer normalen Wohnung nicht haben.
Ja.
Das Problem lässt sich auch fast nicht lösen. Ich komme nachher noch auf den Begriff der Vorspannung. Das bedeutet, dass man diese Netzkonstruktionen, die ja von einer unglaublichen Leichtigkeit sind, die vielleicht ein Flächengewicht haben von deutlich weniger als 5 Kilogramm pro Quadratmeter, jetzt mal verglichen mit einer Stahlbetondecke im Bürohausbau, die wiegt dann 750 Kilogramm pro Quadratmeter. Dass man also wesentlich materialsparender bauen kann. Und dieses Materialsparen, Eigengewichtsparen, ist Grundvoraussetzung für das Überbrücken großer Spannweiten, also über das Überbrücken von Stadiondächern. Denken Sie an die Bauten der Olympischen Spiele 1972 oder an Fußballstadien neuerer Bauart, wo man die Seilnetze nicht in der klassischen Form, aber in gewissen Abwandlungen nach wie vor findet, als Seilkonstruktionen. Also will sagen, man reduziert das Eigengewicht und ermöglicht damit große Spannweiten, die man mit Betonkonstruktionen in dieser Form und Leichtigkeit nie und nimmer erzielen könnte.
Wenn ich jetzt so eine Netzkonstruktion habe, könnte ich die auch wieder deinstallieren, was bei einer Betondecke vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist?
Wenn man es richtig macht, kann man das bei Beton natürlich auch, aber die Netzkonstruktion können Sie sehr, sehr leicht deinstallieren, weil die einzelnen Netzscharen, also die jeweils parallel miteinander liegenden Seile, ja nur miteinander verschraubt sind und dort, wo sie an den anderen Bauteilen wie Fundamenten oder Gebäuden befestigt sind, passiert es typischerweise nur mit einem Bolzen, also mit einem zylindrischen Stahlstab, der in irgendeine Lasche eingetrieben wird. Das ist vergleichsweise einfach und dann hat man eben ein sortenreines Gebilde vor sich, bestehend aus hochfesten Stahldrähten, die man relativ einfach rezyklieren kann. Eine Grundhaltung meines persönlichen Schaffens übrigens. Recyclinggerechtes Bauen.
Ja. Also die Dinge sollen im Kreislauf bleiben oder sie denken, könnte man auch sagen, eigentlich in Netzen, also in Zusammenhängen. Das ist ganz wichtig auch für den Ingenieur.
Aber definitiv. Etwas anderes bei den Netzen, wenn ich das noch nachschieben darf, ist sehr, sehr interessant. Wenn Sie das Netz einfach nehmen von seiner, wir sagen, schlaffen Konfiguration in der Ebene bei der Produktion und Sie bringen das dann durch Maschenwinkelverformung in diese dreidimensionale Zeltform, dann muss man das Ganze noch vorspannen. Vorspannen bedeutet, dass man typischerweise an den Rändern zieht nach außen und zwar teilweise mit enorm hohen Kräften und sie dann erst diese Randseile an den Fundamenten befestigt. Der damit erzielte Effekt ist ähnlich wie bei einer Trommel. Wenn Sie eine Trommel nicht vorspannen, sondern die Trommelhaut nur schlaff über den Korpus legen, dann können Sie damit keinen Ton erzeugen. Und je mehr Sie vorspannen, desto höher wird der Ton und desto geringer werden die Verformungen, die diese Trommel beispielsweise bei einem Aufschlag mit der Hand zeigt. Und so ist es auch bei den Seilnetzen. Je höher wir die vorspannen, desto geringer sind die Verformungen, die sie unter Beanspruchungen wie Wind und Schnee und Hagel und was es da so alles gibt auf der Welt zeigen.
Mhm. Solche Konstruktionstechniken, das sind ja Dinge, die kennen wir vielleicht eigentlich von Eisenbahnbrücken zum Beispiel, die aus Stahl gefertigt wurden und ja auch so Rahmenkonstruktionen sind, in denen es ein paar Querstreben gibt oder von Baukränen zum Beispiel. Ist das allmählich dann aus der Ingenieurtechnik von den Architekten übernommen worden? Sie sind ja Architekt und Ingenieur.
Ja, ich habe beides studiert, sinnvollerweise. Es ist eine relativ unglückliche Sache, dass sich die Architektur und die Ingenieurausbildung voneinander komplett separiert haben. Aber das ist ein anderes Thema. Natürlich, man muss vielleicht eines noch bedenken. In den Jahren der industriellen Revolution bis 1920, 30, bis zu den großen Kriegen war es so, dass das Material im Vergleich zu Arbeitskosten der dominante Faktor war. Das heißt, es war enorm wichtig, Material zu sparen, wo auch immer man konnte. Eine Arbeitsstunde kostete damals nicht viel. Heute ist es umgedreht. Heute ist bei jedweder Kalkulation die sich sogenannten, ich setze das in Anführungszeichen, Wirtschaftlichkeitsaspekten unterwirft, so dass sie lieber einen Kubikmeter Beton mehr verbrauchen als eine halbe Stunde Arbeit mehr. Das hat dazu geführt, dass der Leichtbau als solcher und damit ist das ganze beanspruchungsgerechte Konstruieren aus dem täglichen Leben verschwand und nur noch Sonderfällen vorbehalten war, wie Hochhäuser oder wie Stadionüberdachungen, große Brücken und Ähnliches. Oder eben, wenn man mal einen Showcase, sage ich, machen wollte, also einen wunderschönen Busbahnhof und Ähnliches. Jetzt ist es sehr, sehr interessant. Die Arbeitskosten sind nach wie vor hoch, steigen nach wie vor. Die Materialpreise gehen aber dramatisch hoch und werden zukünftig ja noch mit einer CO2-Bepreisung versehen werden. Wenn Sie heute einen CO2-Preis von 200 Euro pro Tonne CO2 ansetzen würden, was die Wissenschaft als den einzig richtigen oder angemessenen Preis bezeichnet, dann würde sich der Preis für einen Kubikmeter Beton verdoppeln. Und dann auf einmal wird die Reduktion von Materialeinsatz, weil sie einhergeht mit der Reduktion von CO2, zum dominierenden Element in der Planung. Das heißt, ich erwarte eine große Bewegung rückwärts in Richtung Leichtbaustrategien, um den CO2-Anforderungen zu genügen.
Werner Sobeck baut mit Netzen, hat in Stuttgart das Institut für Leichtbau entwerfen und konstruieren gegründet an der Universität und ist heute weltweit gefragter Fachmann für Leichtbauwerke. Danke, Herr Sobeck.
Ich bedanke mich auch, Herr Biesler. Einen schönen Tag.